Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Müllers Woche. Mein Name ist Carsten Müller und an dieser Stelle möchte ich Ihnen natürlich wie immer meinen persönlichen Rückblick auf die Geschehnisse an den globalen Aktienmärkten in dieser Woche geben. Und wie gewohnt setze ich natürlich hier den Schwerpunkt auf deutsche Nebenwerte. Was die Themen angeht, auf globaler Ebene geht es heute unter anderem um die weitergeführte Rallye bei Intel, den Turbulenzen rund um Bitcoin und Co. und den Rebound der Rüstungswerte. Und bei den deutschen Nebenwerten sorgten unter anderem Gerresheimer, 123 Fahrschule und Cyan für Schlagzeilen. Und wie immer vorab der Hinweis, alle Einschätzungen zu einzelnen Aktien sind natürlich meine persönliche Meinung, also keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Damit starten wir in den Rückblick auf die zurückliegende Börsenwoche. Diese hatte es in sich und das nicht nur aus deutscher Sicht, denn drei Themen stachen hier besonders heraus. Das Comeback von Intel, die Turbulenzen am Kryptomarkt und die neue Dynamik im Rüstungssektor. Beginnen wir mal mit Intel. Der einzige Gigant der Halbleiterindustrie versucht gerade einen spektakulären Neustart. Nachdem die US-Regierung im August überraschend ja einen 10%-Anteil übernommen hatte, läuft die Lobbymaschine auf Hochtouren. Intel-Chef Lip-Bu-Tan sucht gezielt Partnerschaften mit Schwergewichten wie Apple und TSMC, um die Produktion und die Kundenbasis wieder auszubauen. Parallel dazu fließt auch frisches Kapital. Die japanische Softbank hat 2 Milliarden Dollar investiert, Nvidia 5 Milliarden und das jeweils verbunden mit einem Technologiedeal. Die Botschaft dahinter ist relativ eindeutig. Washington will eine zweite Säule neben Taiwan Semiconductor etablieren, um die Abhängigkeit im Chipmarkt zu reduzieren. Natürlich alles auch insgeheim mit Blick auf die geopolitische Lage und die weiteren Ambitionen von China in Richtung Taiwan. An der Börse kam das gut an. Die Intel-Aktie steckt seit Tagen im Rallye-Modus. Allerdings bleiben natürlich noch Fragen, ob zum Beispiel Intel wirklich technologisch aufschließen kann zu den Wettbewerbern und ob die Kapitalbasis reicht, um die milliardenschweren Fabriken hochzufahren und auch vor allen Dingen natürlich in welchem Zeitraum. Aber diesmal hoffen zumindest die Anleger, dass es sich hoffentlich nicht nur um politische Rhetorik handelt. Während Intel also Rückenwind verspürt, erlebte die Kryptoszene einen herben Rückschlag. Bitcoin und Co. mussten in wenigen Tagen rund 300 Milliarden Dollar an Marktwert einbüßen. Auslöser dafür war eine Kettenreaktion von Liquidationen im Futures-Markt. Mehr als 3 Milliarden Dollar an Long-Positionen wurden zwangsweise aufgelöst. Besonders hart traf es Ether, die über 12% verloren und unter die Marke von 4.000 Dollar rutschte. Auch Bitcoin fiel deutlich ab und zwar so stark wie seit Monaten nicht mehr. Experten sprechen zwar von einer gesunden Korrektur, aber die Stimmung scheint angeschlagen zu sein. Auffällig ist zudem, dass die großen Unternehmenskäufe, die im Sommer vor allen Dingen als Kurstreiber fungierten, stark zurückgegangen sind. Statt Zehntausender Bitcoins im Monat kaufen die börsennotierten Treasuries aktuell nur noch im niedrigen fünfstelligen Bereich. Es wirft natürlich jetzt die Frage auf, ob das institutionelle Fundament, das ja Bitcoin stabilisieren sollte, tatsächlich so tragfähig ist. Einiges deutet darauf hin, dass die Branche in eine neue Phase der Ernüchterung eintritt. Ja, und dann war noch das große politische oder geopolitische Thema, die Rüstung. Auslöser war eine außenpolitische Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg. Nachdem Russland nach bisschen Informationen erneut NATO-Grenzen verletzt hatte, sprach sich Trump plötzlich für den Abschuss russischer Flugzeuge über dem Bündnisgebiet aus. Ein deutlich schärferer Ton als bisher. Prompt schossen Aktien von Rheinmetall, Renk und Hensoldt nach oben, teilweise um mehr als 5%. Rheinmetall kratzte sogar wieder am Allzeithoch. Analysten verweisen darauf, dass die Aufrüstung in Europa aber noch lange nicht abgeschlossen sei. Zum Beispiel MWB Research liegt bei Rheinmetall Kursziele bis 2.500 Euro. Angesichts der Tatsache, dass der Kurs seit 2022 bereits um das 20-fache gestiegen ist, wirkt das regelrecht atemberaubend. Doch die Märkte sehen in der Eskalationsgefahr eben auch die Gewissheit, dass militärische Budgets eben nicht kleiner werden. Alles zusammen ergibt jetzt das Bild einer Woche, die von politischem Druck, Spekulationen und geopolitischer Nervosität geprägt war. Intel kämpft weiterhin um seine Zukunft, Bitcoin um Stabilität und die Rüstungsindustrie um die Balance zwischen geopolitischer Bedrohung und ökonomischer Chance. Ja, und damit schlage ich jetzt den Bogen zurück zu unserem eigentlichen Schwerpunkt in dieser Sendung, nämlich den Nebenwerten. Fangen wir mal mit dem Aufreger der Woche an. Und der kam diesmal ausgerechnet aus dem MDAX. Es ging um Gerresheimer. Das Unternehmen, bekannt für Spezialverpackungen in der Pharma- und Kosmetikindustrie, wurde von der Finanzaufsicht BaFin ins Visier genommen. Die Behörde prüft, ob Umsätze aus den sogenannten Bill-and-Hold-Vereinbarungen im Abschluss 2024 korrekt gebucht wurden oder zu früh in den Büchern standen. Es geht zwar nur um einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag bei immerhin über 2 Milliarden Gesamtumsatz im Konzern, aber in der Wahrnehmung von Anlegern sind Bilanzfragen immer wieder heikel. Gerresheimer betont, dass man sich regelkonform verhalten hat und dass man eng mit der BaFin zusammenarbeiten wird. Trotzdem bleibt das Thema brisant, denn es kratzt am Vertrauen und Vertrauen ist nun mal an der Börse das A und O. Und entsprechend kann man auch nachvollziehen, dass die Aktie von Gerresheimer nach diesen Nachrichten deutlich verloren hatte und jetzt natürlich erst einmal zusehen musste, dass sie einen stabilen Boden wieder schafft. Von einem großen MDAX-Wert springen wir nun zu einem deutlich kleineren, aber dafür ebenso spannenden Nebenwert, die Beteiligungsgesellschaft Mountain Alliance. Die Münchner haben ja ihren Halbjahresbericht vorgelegt, positiv dabei, besonders der Net Asset Value je Aktie liegt jetzt bei 6,01 €, zwar leicht unter dem Vorjahr, aber eben seit längerer Zeit stand wieder ein Gewinn unterm Strich. Das operative Geschäft hat sich entsprechend stabilisiert. Richtig interessant wird es dann aber beim Blick nach vorn, denn Mountain Alliance will, wie ja schon berichtet worden ist, ihr Portfolio verstärkt auf sogenannte Dual-Use-Technologien ausrichten, also Lösungen aus Bereichen wie Drohnen, Satelliten, künstliche Intelligenz und der Cyber Security, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden könnten. Dazu hatte man ja im Sommer eine Kapitalerhöhung über knapp 2 Millionen € durchgeführt, um bei attraktiven Targets sofort zuschlagen zu können. Damit bleibt Mountain Alliance ein zwar hochspekulativer Wert, aber einer mit einer ziemlich spannenden Zukunftsagenda. Und damit zu einem Wert, der fast schon zum Inventar dieses Podcasts gehört, nämlich die 123 Fahrschule. Das Unternehmen musste leider Ende der Woche seine Prognose senken. Statt der angepeilten 28 bis 30 Millionen Euro Umsatz werden es wohl nur 25 bis 26 Millionen. Auch beim EBITDA ist man deutlich vorsichtiger. Grund sind vor allem Verzögerungen bei der Berufskraftfahrer- und Fahrlehrerausbildung sowie Probleme im Simulatorengeschäft, wo ein erwarteter Großauftrag platzte. Positiv ist immerhin, dass Kerngeschäft mit den Führerscheinanwärtern der Klassen A und B, das für 80% der Umsätze steht und dort wächst man weiterhin zweistellig. Auch die Integration des Simulatoranbieters First zeigt erste Früchte, wenn auch langsamer als erhofft. Das Management bleibt optimistisch beim Blick nach vorn, verweist weiterhin auf die geplante Reform der Fahrschulausbildung, die ja trotz mannigfaltiger politischer Äußerungen immer noch nicht eingetütet worden ist. Entsprechend erwartet man hier klare Nachholeffekte für 2026. Also kurzfristig sicherlich ein Rückschlag, mittelfristig bleibt die Story weiterhin intakt. Ein interessantes Bild lieferte diese Woche Cyan. Hier hatten wir ja jahrelang über Sanierungsbemühungen gesprochen und jetzt können wir quasi zum ersten Mal Vollzug mähen. Das Jahr 25 brachte, oder das Halbjahr 25, Entschuldigung, brachte erstmals ein positives EBITDA von 500.000 Euro bei 4,4 Millionen Umsatz. Das als Ergebnis von der bekannten Restrukturierung im letzten Jahr. Das Unternehmen wächst also wieder, hat gleichzeitig den schon bestehenden Großvertrag mit der Telekom-Firma Orange verlängert und gleichzeitig neue Märkte in Lateinamerika erschlossen. Die Endkundenbasis legte insgesamt um 24% zu und 97%, stolze Zahl der Umsätze, sind inzwischen wiederkehrend, also ein mehr als solider Sockel. Dazu kommt dann mit CyanGuard 360 ein neues Produkt für den Mittelstand, wo Cyan auch erstmals Namensgeber ist. Im Podcast, im aktuellen Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch, habe ich dazu mit dem CEO Markus Serner gesprochen. Hören wir mal kurz rein. Kommen wir mal zu den Halbjahreszahlen, die Sie ja jetzt gerade erst in dieser Woche präsentiert haben. Sie hatten ja 4,4 Millionen Euro Umsatz gemeldet, ein Plus von 37%, erstmals ein positives EBITDA. Damit ist ja der Turnaround, der ja durch die Restrukturierung im letzten Jahr eingeleitet wurde, eigentlich als erfolgreich zu klassifizieren. Welche operativen Faktoren haben denn diesen Erfolg möglich gemacht?
Im Grunde unser Geschäftsmodell. Ja, wir setzen extrem stark auf Recurring Revenues, auf wiederkehrende Umsätze. Alle unsere Modelle beruhen darauf. Und so hat vor allem das konstante Subscriber-Wachstum, also das Endkundenwachstum, dafür gesorgt, dass wir hier auch entsprechend Umsätze liefern können. In den letzten Halbjahr war vor allem die Orange-Gruppe hier extrem stark mit Launches in Belgien und Spanien, wo wir durch Tarifintegration, ganz ein spannender Punkt, sehr schnell sehr viele Kunden mit unseren Produkten ansprechen konnten und so das Wachstum auch darstellen konnten. Mhm. Es folgt noch dieses Jahr auch nochmal vielleicht vorausschauend noch ein paar andere Länder, die natürlich jetzt bei Null anfangen, aber dafür für die nächsten Monate und Jahre noch entsprechendes Wachstum sicherstellen. Und so ist eigentlich Pipeline auch für uns extrem spannend, weil wir hier über den Lauf der Zeit einfach ein konstantes Wachstum und damit auch einen konstanten Umsatzwachstum realisieren können.
Hm. Nur nochmal nachgefragt zum Verständnis. Also Sie hatten ja schon gesagt, einen sehr hohen Prozentsatz an wiederkehrenden Umsätzen, 97% haben Sie, glaube ich, ausgewiesen. Das ist natürlich schon oder sorgt natürlich für eine enorme Stabilität. Gibt es denn da Hebel noch, um auf dieser Basis noch mehr Umsatz sozusagen herauszuholen in der Zukunft?
Ja, das Schöne an diesen Geschäftsmodellen ist natürlich, dass sie extrem gut skalieren, weil die Kosten laufenden Betrieb bei laufenden Projekten nahezu null sind. Ja, man kann sich das wirklich so vorstellen, dass die Integration, die oftmals zwischen 3 und 6 Monaten dauert, bei einem Telekom-Operator, mit Launch im Endeffekt die Aufwände auf null zurückgehen. Das heißt, alles, was dann an Subscriber-Wachstum kommt, alle Neukundengewinne, zahlen fast 100% in die Marge ein. Wenn wir eben auch extrem hohe Anteil an wiederkehrenden Umsätzen. Der Driver dahinter sind natürlich jetzt Neuabschlüsse mit Telekom-Unternehmen, die dann wiederum das Wachstum der nächsten Monate und Jahre sein würden. Kurz vorhin angeteasert, wir werden dieses Jahr noch 3 bis 4 Operator launchen, 3 davon aus der Orange-Gruppe, und das sichert auch dann langfristig diesen hohen Recurring Revenue-Umsatz auch.
Ja, und wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, die komplette Analyse von Markus Zerner gibt es im Interview auf Nebenwerte Welt und natürlich auf allen Podcast-Formaten. Bleiben wir in der Welt der Technologie und wechseln ins Fintech-Segment. Die Payments Group hat jetzt die finale Zustimmung der maltesischen Finanzaufsicht erhalten. Damit kann die Übernahme einer Gruppe von insgesamt 4 Paytech-Firmen, darunter das lizenzierte E-Geld-Institut Kalida Financial endgültig abgeschlossen werden. Geplant ist hier eine vertikal integrierte Plattform, die sowohl Prepaid als auch Embedded Finance Lösungen weltweit anbietet. Die Struktur ist nicht ganz einfach. Ein Teil des Kaufpreises wird in Aktien gezahlt. Für die Bar-Tranche verhandelt man derzeit mit Investoren. Auf lange Sicht will die Gruppe in Nischen wachsen, in denen klassische Banken oft zu schwerfällig sind. CEO Christoph Gerlinger hatte ja diese Strategie schon im August in unserem Podcast skizziert. Jetzt wird es ernst, denn mit dem Closing beginnt die eigentliche Arbeit. Integration, Expansion und der Aufbau von Vertrauen bei Kunden und Kapitalmarkt. Auch hier gilt, wenn Sie nochmal in den Podcast oder in die Podcast-Folge reinhören möchten, die gibt's auf unserer Podigy-Plattform, bei uns auf nebenwertewelt.de und bei allen bekannten Podcast-Plattformen. Von Fintech zu Greentech. ABO Energy, auch ein Gast hier bei uns schon vor dem Mikro, denkt über einen Strategiewechsel nach. Nach fast 30 Jahren als reiner Projektentwickler prüft man nun den Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios an Wind-, Solar- und Speicherparks. Damit würde sich ABO vom Entwickler zum Betreiber entwickeln, ein Schritt, der auf den ersten Blick stabilere Erträge oder besonders erstmal stabilere Erträge verspricht. Mit einer Pipeline von rund 34 Gigawatt und der Erfahrung im Abschluss von langfristigen Stromverträgen hat das Unternehmen ja sicher die Basis dafür. Noch fehlt es an Kapital, weshalb Gespräche mit Investoren laufen. Möglich wäre auch eine Rückumwandlung in eine AG, um frisches Eigenkapital zu beschaffen. Interessant ist, dass die Rahmenbedingungen inzwischen deutlich günstiger sind. Die Zahl genehmigter Windprojekte in Deutschland hat sich seit 2019 versiebenfacht. ABO hatte ja immer wieder auch mitgeteilt, dass man in dieser Hinsicht inzwischen sehr gut positioniert ist. Und deshalb scheint hier auch ein günstiger Moment gekommen zu sein, um eben die Wertschöpfungskette zu erweitern. Von der Energie nun zurück in die digitale Welt und da bleibt es nicht weniger spannend. Die Bitcoin Group hat Halbjahreszahlen vorgelegt, auf den ersten Blick eher ernüchternd. Der Umsatz sank auf 3,8 Millionen Euro, das EBITDA rutschte tiefer ins Minus. Hauptgrund sind die hohen Investitionen in eine neue Handelsplattform, die die alte Peer-to-Peer-Börse bitcoin.de ablösen soll. Ziel ist ein Brokermodell mit mehr Liquidität, schnellerem Settlement und zusätzlichen Produkten. Gleichzeitig baut man mit Futurum eine zweite Marke speziell für Firmenkunden auf. Ebenfalls interessant, zur Finanzierung greift man nicht auf die üppigen eigenen Bitcoin-Bestände zurück, sondern nimmt günstige Kredite auf. CEO Moritz Eckert setzt klar darauf, dass Bitcoin langfristig weiter outperformt und will deshalb nicht verkaufen. Bitcoin Group hat selbst einen ambitionierten Fahrplan, denn bereits im kommenden Jahr soll die neue Plattform live gehen. Zum Abschluss noch ein Blick auf Verbio. Der Biokraftstoffspezialist hatte ein schwieriges letztes Geschäftsjahr. Das EBITDA brach von 121 auf nur noch 14 Millionen Euro ein. Belastend wirkten niedrige Margen, regulatorische Eingriffe und Sondereffekte rund um die eigene Anlage in Nevada. Trotzdem, die Produktionsmengen bei Biodiesel, Bioethanol und Biomethan lagen auf Rekordniveau. Vorstand Klaus Sauter blickt entsprechend optimistisch nach vorn. Für das neue Geschäftsjahr erwartet man ein EBITDA im hohen zweistelligen Millionenbereich. Treiber sollen die stabilere Regulierung in Deutschland, die Umsetzung von RED III in Europa und die Hochlaufphase in den USA sein. Dividende fürs letzte Geschäftsjahr soll es diesmal nicht geben. Das Geld bleibt in der Kasse, um die Bilanz zu stärken. Verbio bleibt damit ein Wert für Investoren mit eher starkem Nervenkostüm. Viel Potenzial, aber eben auch viel Volatilität. So, nachdem wir die Unternehmensmeldungen jetzt durchgegangen sind, lohnt sich dann natürlich auch der Blick auf die frischen Research-Noten der Analysten. Da gab es in den letzten Tagen einiges, was für Bewegung gesorgt hat, sowohl bei Industrie als auch bei Konsum- und Technologiewerten. Fangen wir mal an. Bei Krones hält die DZ-Bank trotz der jüngsten Kursverluste an ihrer Kaufempfehlung fest. Zwar fiel die Wachstumsindikation für das nächste Jahr schwächer aus, doch die Analysten halten die negative Marktreaktion für überzogen. Digitalisierung, Nachhaltigkeit und neue Kapazitäten in China, in Indien und den USA sollen langfristig die Margen und das Wachstum sichern. Die Analysten von Warburg trauen Aroundtown eine stabile Entwicklung zu. Man rechnet damit, dass der Immobilienkonzern beim FFO, also Funds from Operations, in diesem Jahr das obere Ende der Prognose erreicht. Höhere Mieteinnahmen, selektives Kapitalrecycling und Kostendisziplin stützen aus Sicht der Analysten das Bild. Das Kursziel wurde auf 4 Euro angehoben. Die Empfehlung lautet weiterhin bei Kaufen. Bei Hugo Boss hat die LBBW ihre Einschätzung von bislang Kalten auf Kaufen hochgestuft. Angesichts stagnierender Umsätze setzt das Management auf Kosteneffizienz und Markenpflege. Mittelfristig strebt man eine EBIT-Marge von 12% an. Das scheint den Analysten sehr zu gefallen. Das Kursziel liegt nun bei 48 Euro, womit Hugo Boss auch wieder zur Empfehlung wird. Bei Amadeus Fire sieht Warburg in der Übernahme der E-Learning-Plattform Masterplan einen wichtigen Schritt. Damit stärke das Unternehmen sein digitales Standbein im B2B-Trainingsmarkt und könnte wiederkehrende Erlöse schaffen. Masterplan soll ab 2026 profitabel sein, eine sinnvolle Ergänzung, um das Geschäftsmodell von Amadeus zukunftssicherer zu machen. Die Deutsche Bank bewertet Aixtron weiterhin vorsichtig. Das Kursziel wurde leicht auf 16 Euro angehoben, aber die Haltenempfehlung wird bestätigt. Kurzfristig sollen Überkapazitäten im SIC-Markt drücken. Langfristig setzen die Analysten auf neue Nachfrage durch Elektrofahrzeuge, KI-getriebene Rechenzentren und optoelektronische Anwendungen. Also auch hier bleibt Geduld gefragt. Bei Knaus Tabbert bestätigt Montega die Kaufempfehlung. Zwar senkte das Unternehmen sein Margenziel, doch das Umsatzziel von 1 Milliarde Euro bleibt bestehen. Volle Auftragsbücher nach den Caravan-Messen sprechen für diese Annahme. Mit einem Kursziel von 28 Euro setzen die Analysten auf eine Erholung der Profitabilität ab 2026. Nochmal Warburg. Hier sehen die Analysten bei KWS Saat die Aktie trotz durchwachsenem Nettoergebnis positiv. Umsatz und EBIT lägen im Rahmen der Erwartung und dank eines starken freien Cashflows wurden die Schulden reduziert. Mit einem Kursziel von 83 Euro gilt die Aktie als verlässlicher Qualitätswert im Agrarsektor. BNP Paribas Exane hat die Aktie von rational von bislang Underperform auf Outperform hochgestuft. Das Kursziel wurde von 740 auf 780 Euro erhöht. Damit rückt der Großküchenspezialist wieder in den Fokus und gilt als einer der Favoriten seiner Branche. Bei Singulus Technologies bleibt MWB Research optimistisch. Das Unternehmen gilt als Spezialist oder ist Spezialist für Nischenmaschinen im Halbleiter- und Solartechnikmarkt mit wachsender Bedeutung in Zukunftsfeldern wie MRAM-Speicher. Zwar leidet der Auftragseingang kurzfristig unter einer Zurückhaltung der Kunden, doch mit strukturellem Rückenwind durch neue Technologien könnte das Papier wieder an Fahrt gewinnen. Deshalb gibt es von MWB eine spekulative Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 3,75 Euro. Auch Plan Ethic, viel noch unter dem alten Namen Vegans bekannt, kam mit frischen Nachrichten. Zwar waren die Halbjahreszahlen schwach, die Perspektiven liegen aber in der pflanzlichen Milchalternative Millig. Hier könnte über ein Abkommen in Ostafrika ein Umsatzvolumen von bis zu 120 Millionen Litern jährlich erschlossen werden. Hinzu kommen zwei kleinere Zukäufe im Bereich Technologie und Nahrungsergänzungsmittel. Das alles rechtfertigt laut MWB Research eine spekulative Kaufempfehlung mit Ziel 21,50 €. Damit schließen wir den Analystenblock für diese Woche ab. Und wie immer gilt, Prognosen und Kursziele sind ja die eine Sache, die Realität an den Märkten oft eine andere. Deswegen richten wir jetzt zum Schluss nochmal den Blick nach vorn. Was erwartet uns denn in der kommenden Handelswoche? Das wohl wichtigste Ereignis in der kommenden Woche ist das Ende des dritten Quartals. Denn nachdem wir ja in den vergangenen Tagen und Wochen von vielen Unternehmen nichts mehr Substanzielles hinsichtlich ihrer Zahlen gehört haben, durften jetzt wieder die Spekulationen umso heftiger losgehen, wie denn die Unternehmen im zurückliegenden Quartal abgeschnitten haben. Allerdings muss ich da, zumindest was die Wall Street angeht, viel Wasser in den möglichen Wein schütten, denn der aktuelle Analystenkonsens für die S&P 500 Unternehmen geht davon aus, dass wir nur ein moderates Gewinnwachstum von rund 7,9% durchschnittlich sehen werden. Das ist deutlich weniger als die 12% aus dem Q2 und erst recht deutlich weniger als der 5-Jahres-Durchschnitt von 14,9%. Immerhin gegenüber dem Q3 2024 wäre auch dieses Ergebnis noch eine leichte Verbesserung, nachdem damals ein Wert von durchschnittlich 7,3% ausgewiesen wurde. Was Unternehmensberichte generell angeht, bleibt es in der nächsten Woche noch relativ ruhig. In Amerika sollte man sicherlich am Montag Carnival, also den Kreuzfahrtanbieter, im Blick haben und am Dienstag dann Nike. In Deutschland sind für den Dienstag Hornbach Holding avisiert und sowie ein Umsatzupdate am Wochenschluss bei Kion. Und noch der Blick auf die Makroebene. Für Deutschland könnte es am Dienstag interessant werden mit Arbeitsmarktdaten und Einzelhandelsumsätzen sowie vorläufigen Inflationszahlen für den September. Bei letzterem wird im Jahresvergleich mit einer steigenden Inflationsrate von vorher 2,1% auf 2,3% gerechnet. In Amerika dürfte der Fokus vor allem auf den neuen Arbeitsmarktdaten liegen. Erste entsprechende Zahlen kommen am Mittwoch mit der ADP-Arbeitsmarktumfrage. Richtig spannend wird es dann allerdings erst am Freitag mit den umfassenden Arbeitsmarktdaten, unter anderem neu geschaffene Stellen und Arbeitslosenquote. Ja, das war's dann diesmal mit Müllers Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich dann natürlich freuen, wenn Sie ein Like da lassen oder auch den Podcast abonnieren. Damit noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Ihr Carsten Müller.